ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität mit Helmut Maucher zum Thema Wertorientierung und Nachhaltigkeit als wichtige Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Ja, lieber Herr Köbel, lieber Herr Porat, lieber Herr Susanek, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Sie haben mich gebeten, über das Thema Wertorientierung und Nachhaltigkeit als wichtige Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg zu sprechen. Lassen Sie mich zunächst einige allgemeine Bemerkungen zu diesem Thema machen. Und lassen Sie mich beginnen mit einer Provokation. Meine Damen und Herren, es wurde noch nie so viel über Wertorientierung und Nachhaltigkeit gesprochen wie in den letzten 5 Jahren. Und gleichzeitig wurde noch nie gegen diese beiden Grundsätze so stark verstoßen. Aber ich bleibe Optimist. Nachdem so viel über diese beiden Begriffe gesprochen wird, wird es vielleicht letztlich auch dazu führen, dass sie in der praktischen Unternehmensführung doch mehr konkreten Niederschlag findet und aus den PR-Abteilungen an die Spitze des Unternehmens kommt. Eine zweite Bemerkung am Beginn meiner Ausführungen. Wir leben in einer Markt- und Wettbewerbswirtschaft. Insofern kann wertorientierte Führung nur mit Werten gemacht werden, die langfristig den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens gewährleisten. Sonst gerät das Unternehmen selbst in Gefahr, mit den damit verbundenen Konsequenzen für die Arbeitsplätze und den Verlust von Sachwerten. Für mich steht am Anfang einer wertorientierten und langfristigen Unternehmensführung die Auswahl des Führungspersonals. Beginnt und endet alles mit Menschen. Die Qualitäten, die wir von Top-Leuten verlangen. Aus meiner Sicht sind neben Ausbildung und beruflicher Erfahrung die folgenden Eigenschaften der Führungskräfte wichtig. Und dies umso mehr, je höher die Position ist. Sie haben schon ein bisschen was zitiert davon. Ich fange damit an. Sie werden sich wundern. Mut, Nerven und Gelassenheit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Lernfähigkeit, Sensibilität für Neues, Vorstellungsvermögen für die Zukunft oder Vision, wie man heute sagt. Dann Kommunikations- und Motivationsfähigkeit nach innen und nach außen. Wer nicht kommunizieren kann in unserer Welt, der kann noch so gut sein, der wird keinen Erfolg in seinem Job haben. Schließlich die Fähigkeit zur Schaffung eines innovativen Klimas. Man kann nicht alles selbst erfinden, man kann ein Klima schaffen für Innovation in einem Unternehmen. Dann das Denken in Zusammenhängen bei aller notwendigen Spezialisierung. Und schließlich, meine Damen und Herren, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Eine der wichtigsten Eigenschaften, wo heute so viel beschummelt, dummes Zeug geredet wird oder auch beschissen wird, auf Deutsch gesagt. Und diese Glaubwürdigkeit ist wichtig für das Vertrauen im Unternehmen. Wenn Sie Leute heute fragen, Unternehmen, was fehlt, dann sagen die meisten, wir wollen mehr Informationen. Das stimmt überhaupt nicht. Die werden ja mit Tonnen von Papier überschüttet. Sie meinen eigentlich die richtige Information, die wahre Information, sodass Sie Vertrauen haben können zu Ihrer Führung. Und das meine ich mit Glaubwürdigkeit. Dann schließlich die Bereitschaft zur Veränderung und die Fähigkeit, die Veränderung, den Wechsel zu managen. Die Entwicklung geht ja immer schneller, technologisch und alles Mögliche. Und der Mensch ist im Prinzip träge, der möchte da bleiben, wo er ist. Und als Führung brauche ich die Bereitschaft zur Veränderung und auch die Fähigkeit, Veränderung durchzusetzen. Schließlich die Entscheidungsfähigkeit. Nicht? Heute wird es ja viel zu viel an Ausschüsse, Komitees überwiesen, muss alles auch sein, ist richtig. Aber ein Chef muss am Schluss auch entscheiden können. Dann die internationale Erfahrung und Verständnis für andere Kulturen. In unserer heutigen internationalen Welt, in der Globalisierung, sind auch Sprachen wichtig. Ich muss ein Verständnis haben für die Welt. Und schließlich auch, darüber wundern Sie sich vielleicht auch, Bescheidenheit. Aber Bescheidenheit mit Stil. Keine proletarische Bescheidenheit. Und schließlich kein Beitrag zur Verwilderung der Sitten leisten, sondern eher beispielhaft wirken. Denn ich halte das auch für eine wichtige Eigenschaft für alle Leute, die in der Verantwortung stehen. Wir sehen ja jeden Tag Stillosigkeiten und schlimme Sachen. Heute gehen die Leute auf Hochzeiten und Beerdigungen im Pulli und in den Jeans. Ich kann mich damit nicht abfinden, aber das ist so. Aber bisher war es immer noch so, eine Gesellschaft, die keine Konventionen mehr einhält, ist am Schluss kaputt gegangen. Zum Thema Mut gehört natürlich auch das nötige Rückgrat. Man sagt ja, alle Männer haben eine Wirbelsäule, aber nur wenige ein Rückgrat. Schließlich können wir keine kurzfristig orientierten Karriereopportunisten und Jobhoppers gebrauchen. Herr Köbel, Sie haben vorher darüber gesprochen, wie Sie die Leute ausbilden. Wir brauchen eine gute Balance. Also wir brauchen keine Leute, die nur an sich selbst denken und nicht an die Firma. Wir brauchen eine gute Balance zwischen dem Einsatz und dem Engagement für die Firma und natürlich einer vernünftigen Gestaltung und Freude im Privatleben. Im Übrigen gilt für Führung, wer nicht sensibel ist, kann nicht führen. Wer nur sensibel ist, auch nicht. Außerdem war und bin ich der Überzeugung, dass eine rein kollegiale Führung, Sie haben das vorher erwähnt, gerade in schwierigen Zeiten nicht funktioniert. Ich bin deshalb für ein Team mit Spitze und nicht für ein Team als Spitze. Sie haben das richtig zitiert. Und es war ja in Deutschland klassisch in vielen Firmen üblich, man hatte einen technischen und einen kaufmännischen Vorstand. Das hat oft gut funktioniert, wenn die beiden sich gut verstanden haben. Sonst war Krach im Haus. Und es gibt ein türkisches Sprichwort, das heißt, zwei Kapitäne können jedes Schiff zum Sinken bringen. Führung nur in Ausübung der verliehenen Autorität reicht auch nicht. Und da sind Sie sicher einverstanden mit mir. Also wir können keine autoritäre Führung brauchen. Ich spreche in dem Zusammenhang von der sogenannten, muss ich ein englisches Wort bringen, Added Value Leadership. Das heißt, der Chef muss dauernd daran denken, habe ich der Firma einen Wert gebracht, bringe ich etwas bei und nicht daran denken, wie viele Schulterklappen, wie viele Schulterknöpfe hat hier auf seinen Klappen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Er muss Mehrwert einbringen und seine Autorität normal nehmen, aber nicht dauernd allen Leuten erklären, dass er der große Chef ist. Ich zitiere ja auch oft die Kardinaltugenden von Plato als Richtschnur für eigenes Verhalten. Und ich darf sie hier Ihnen in Erinnerung rufen. Mut, Gerechtigkeit, Weisheit und Bescheidenheit. Wenn einer die vier Dinge einhält, hat er schon einiges gut gemacht oder sie. Schließlich habe ich einmal in einer Kurzfassung das, was ich für eine Top-Führungskraft für wichtig halte, aufgeführt, nämlich erstens Herz und Verstand. Herz und Verstand, beides. Dann mens sana in corpore sano, gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und schließlich tue Recht und scheue niemand. Das ist die Essenz für mich, für die Führung. Soweit zu den Führungseigenschaften. Nun zum Thema Personalpolitik. Generell möchte ich im Rahmen dieses Vortrages nur zwei kurze Bemerkungen dazu machen. Erstens, wir haben uns davor auch darüber unterhalten, die ständige Schulung der Mitarbeiter und der Führungskräfte ist natürlich wichtig. Deswegen sind auch Universitäten wichtig, Trainingsseminare, alles ist wichtig. Aber noch wichtiger ist die Selektion der Leute, sowohl beim Engagement von Mitarbeitern als auch bei der anschließenden Förderung. Für die allgemeine Personalarbeit muss man manchmal darauf hinweisen, dass der Leiter der Personalabteilung nicht der Chef des Personals ist. Und im Übrigen ist es wichtig, sich intensiv um die Leute zu kümmern, aber nicht allzu viel Regeln aufzustellen. Ich habe deswegen Personalpolitik auf Englisch, bei uns im Unternehmen wird natürlich viel Englisch gesprochen, international, habe ich gesagt, das kann ich in einem Satz ausdrücken, was ich möchte für die Arbeit der Personalabteilung. More attention to people and less bureaucracy with people. Und die meisten Personalabteiler machen genau das Gegenteil. Zweitens, die Förderung von Wertorientierung und Nachhaltigkeit setzt natürlich auch eine bestimmte allgemeine Unternehmenspolitik voraus. Ich habe dafür bei Nestle drei Grundsätze aufgestellt. Erstens, den haben Sie kurz erwähnt, wir sind mehr menschen- und produktorientiert als systemorientiert. Das ist ja eine Frage der Priorität. Wir brauchen ein System in einem großen Laden, aber es ist eine Frage der Priorität. Zweitens, wir sind mehr für langfristige Politik als für kurzfristiges Verhalten. Dies ist heute besonders wichtig bei teils den kurzfristigen Pressures des Kapitalmarktes, die die Leute zu kurzfristigem Handel zwingen, als auch der Zunahme des Wettbewerbs infolge der Globalisierung. Das drängt die Leute in die Kurzfristigkeit. Aber wir wollen ja langfristig überleben. Wir sind bei Nestle zum Teil in neue Märkte eingetreten und wussten, dass wir 10 Jahre brauchen, bis wir den nötigen Erfolg haben. Wir haben strategisch auch Investitionen und Akquisitionen vorgenommen, die erst mittel- bis langfristig sich voll ausgezahlt haben. Ich sage Ihnen ein neues Beispiel. Heute redet jeder über Nespresso. Ein Wahnsinnserfolg. Das ist in meiner Zeit entstanden. Wir haben 5 bis 7 Jahre gebraucht, bis das abgehoben hat. Und alle kurzfristigen Kontrolleure, die heute so rumlaufen in den Firmen, die hätten das schon längst getötet, vor der Erfolg da gewesen. Ich habe nicht alles gehalten. Wenn ich nicht selbst überzeugt war, dass das langfristig Erfolg hat, haben wir ja manchmal etwas ändern müssen. Aber hier wusste ich, das wird kommen, die Zeit wird kommen. Genau wie andere sagen, ich wurde damals ausgelacht, wie ich ins Wassergeschäft gehe. Heute lacht keiner mehr darüber. Drittens, wir wollen nach Möglichkeit dezentral führen. Dezentrale Führung bedeutet ganz einfach mehr Motivation, mehr Engagement von den Mitarbeitern. Es fördert die Flexibilität, es fördert die Marktnähe. Ja. Und alle zentralen Stäbe werden jeden Tag Gründe finden, warum sie mehr zentralisieren müssen. Aber es ist falsch, es ist falsch. Im Übrigen funktioniert Dezentralisierung nur, wenn 2 wichtige Grundsätze befolgt werden. Erstens, wir brauchen klare Policies, innerhalb derer sich dezentralisiertes Verhalten abspielen kann. Die Leute müssen wissen, was wir im Prinzip wollen. Und zweitens, wir müssen konsequent sein in der Besetzung der Posten, aber auch in der Entfernung von Persönlichkeiten, wenn sie mit ihrer dezentralen Verantwortung nicht zurechtkommen. Nun einige Aspekte zur Unternehmenskultur. Sie wurde einmal definiert: Unternehmenskultur ist die Summe aller Selbstverständlichkeiten in einem Unternehmen. Ein schöner Begriff. Wir haben in diesem Zusammenhang bei Nestle die Management, die Nestle Management und Unternehmensgrundsätze auf wenigen Seiten klar definiert, also keine riesen Bücher geschrieben. Diese müssen einerseits so allgemein gehalten sein, dass sie für die ganze Nestle-Welt angewandt werden können. Von China bis Alaska. Andererseits müssen sie so spezifisch sein, dass sie nicht nur auf Allgemeinplätzen bestehen, nach dem Motto, edel sei der Held, der Mensch hilfreich und gut. Das ist die Kunst, zwischen diesen beiden abzuwägen. In diesen Grundsätzen haben wir unter anderem definiert, einer der wichtigsten Grundsätze ist Respekt vor anderen Kulturen und Traditionen. Dies ist in einem multinationalen Unternehmen unerlässlich. Ohne aber gewisse Grundsätze aufzugeben, die in allen Kulturen gültig sein können. Zu diesen Nestle-Grundsätzen gehört ferner ein eher pragmatisches als dogmatisches Verhalten bei der Geschäftstätigkeit, eine realistische Einstellung und Entscheidungen, die auf Tatsachen und nicht auf Träumen oder Illusionen beruhen. Sie denken wohl, das ist selbstverständlich. Schauen Sie mal, was in den Firmen alles passiert. Arbeitsethik. Ne? Arbeit ist ja nicht nur zum Spaß da. Da gehören ethische Grundsätze dazu und manches, was man machen muss. Nicht? Deswegen, ich bin gegen den Ausdruck, Arbeit muss Spaß machen, Arbeit soll Freude machen, man soll Interesse haben. Aber jeder sollte auch wissen, bevor er in die Firmen kommt, dass Arbeit auch aus Mühe besteht und solche Sachen. Schließlich Integrität, darauf achten von den Chefs. Ehrlichkeit und Qualität auf Vertrauen basierende Beziehungen, wobei gegenseitige Aufrichtigkeit erwartet wird und Intrigen abgelehnt werden. Eine persönliche, direkte Art des Umganges mit den anderen, sodass bürokratische Verfahren auf ein Mindestmaß reduziert werden können. Also so viel Hierarchie wie nötig und so wenig Hierarchie wie möglich. Das sind keine einfachen Sachen, wenn Sie 300.000 Leute haben. Wir haben es etwas leichter damit, weil, wie Sie sagten, unsere Fabrik in der Regel nur ein paar hundert Leute haben. Da kann man also mehr den Personalführungsstil und diese Dinge einhalten, wenn man die richtigen Leute gewählt hat. In diesen Grundsätzen steht auch etwas, das Sie vielleicht recht nicht erwartet haben, nämlich die Mitarbeiter von Nestle geben nicht an, sind sich aber ihres Wertes sowie des positiven Images ihres Unternehmens bewusst. Sind prinzipiell bescheiden, haben jedoch Stil und einen Sinn für Qualität. Die Mitarbeiter sind für dynamische und zukunftsorientierte Trends auf den Gebieten der Technologie, Änderung der Verbrauchergewohnheiten sowie Geschäftsideen und Möglichkeiten sind sie offen. Wahren jedoch die Achtung von grundlegenden menschlichen Werten und Verhaltensweisen. Nestle hat gegenüber kurzfristigen Modeerscheinungen und selbsternannten Gurus eine skeptische Einstellung. Nestle ist ein menschliches Unternehmen. Verdammt wichtig, ist nicht immer der Fall. Was in seiner Beziehung zu den Mitarbeitern und in der Wertschätzung seiner Mitarbeiter zum Ausdruck kommt. Ich sage nicht, dass das alles bei Nestle 100% verwirklicht ist. Aber wenn Sie diese Grundsätze haben und Sie haben 300 Leute im Unternehmen, die das innerlich begriffen haben und vollführen, dann haben Sie doch einen gewaltigen Vorsprung gegenüber vielen Unternehmen, wo diese Grundsätze nicht beachtet werden. Und schließlich zeigen die Angehörigen des Nestle-Managements auf allen Ebenen ein starkes Engagement für das Unternehmen, seine Weiterentwicklung, seine Kultur und die oben beschriebenen Führungsprinzipien. Abgesehen von beruflicher Tüchtigkeit und Erfahrung stellen die Fähigkeit und der Wille, diese Prinzipien anzuwenden, die wichtigsten Kriterien für eine Beförderung dar und nicht der Pass oder ethnische oder nationale Herkunft einer Person. Man spricht ja heute viel über Diversity, großes Wort. Ist ja schon recht, nicht, dass man also eine Möglichkeit. Ja. Aber ich sage immer, wenn wir offen sind für alle Nationen, für alle Mentalitäten, für verschiedene Kulturen, dann heißt das noch lange nicht, dass wir jeden nehmen. Man kann das einfach damit umschreiben, er muss zu uns passen. Wenn er mit diesen Dingen nicht zurechtkommt, die ich eben zitiert habe, hat er bei uns keinen Platz. Und das muss jeder wissen. Zur Frage der ethischen und sozialen Verantwortung der Unternehmen. Eine wichtige Frage für die Wertorientierung, über die wir heute reden. Die wichtigste soziale und ethische Verantwortung, meine Damen und Herren, der Unternehmer ist es, langfristig am Markt und im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und damit den Ertrag des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Wohlstand und zum Gedeihen der Wirtschaft generell geleistet, wovon letztlich alle profitieren. Ein gutes Unternehmen zahlt damit auch die für die Gemeinschaftsaufgaben notwendigen Steuern. Und schließlich werden über eine erfolgreiche Unternehmensführung auch die Arbeitsplätze gesichert, erhalten und vermehrt. Diese grundlegenden Aufgaben eines Unternehmens sind deshalb auch seine wichtigste soziale und ethische Verantwortung und nicht irgendwelche Gefühlsduseleien. Das ist das Wichtige. Und darüber hinaus kann man trotzdem noch als Mensch und als Firma sozial verpflichtet handeln was langfristig sowieso richtig ist. Denn eine solche Haltung ist auch im langfristigen Interesse des Unternehmens, weil dadurch das wichtige Image eines Unternehmens gefördert wird und auf die langfristige Motivation und Sicherheit der Mitarbeiter erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang wird ja oft die Frage gestellt, wie stellen wir uns zur notwendigen Rationalisierung und Restrukturierung eines Unternehmens, die oft auch mit Reduzierung von Arbeitsplätzen verbunden ist. Um es klar zu sagen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und damit langfristig auch im Interesse der Arbeitnehmer erfolgreich zu sein, müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden in Richtung Rationalisierung und Kostensenkung. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei, sonst wird man langfristig keinen Erfolg haben. Es kommt aber für mich darauf an, wie man es macht und wie man damit umgeht. Eine soziale Flankierung solcher Maßnahmen, zum Beispiel eine Streckung über mehrere Jahre, Umschulung, Pensionierung, die automatisch eintritt. Wenn man das alles so macht, dass möglichst keine Leute jetzt entlassen werden müssen, aber man am Schluss das Ziel trotzdem erreicht, auch wenn ein paar Jahre später. Das ist oft die beste Investition in die Mitarbeiter und deren Motivation, wie auch in das Image des Unternehmens, was ja für das Bestehen im Markt heute ebenfalls eine wesentliche Rolle spielt. Also ich meine, man muss alles tun, was geht, aber statt gleich die 3 Milliarden schon zu sparen, dann zunächst mal 1 Milliarde und 2 Milliarden noch ausgeben, das ist die beste Investition in den Markt, in die Mitarbeiterinnen, alles. Und das ist es, was oft vergessen wird, was diese Chefcontrollers in den Firmen oft anstellen. Nicht? Die meinen, sie tun etwas Gutes, damit haben sie für 3 Monate natürlich einen höheren Gewinn erzielt. Aber ob sie langfristig das Richtige fürs Unternehmen getan haben, das bezweifle ich. Also der Umgang mit Rationalisierung in dieser Form ist für mich langfristig das Beste für die Unternehmen, für die Mitarbeiter und für alle. Im Übrigen besteht das Dilemma darin, dass sich der Unternehmer heute einerseits mit einer ständigen Zunahme der gesellschaftlichen Anforderungen in Richtung Ethik, Ökologie, soziales Verhalten bis zu Sponsoring, Unterstützung von karitativen Einrichtungen und andererseits mit einer Zunahme der Financial Pressures mehr in Richtung Kurzfristigkeit, Shareholder Value und Gewinnmaximierung konfrontiert steht. Zwischen diesem Standungsfeld steht jeder Unternehmer. Hier als Unternehmenschef die richtige Balance zu finden im Sinne eines langfristigen Unternehmensinteressen ist nicht immer einfach, aber verdammt wichtig. Nun ein Wort zum Thema Corporate Governance, ein anderes Schlagwort der heutigen Zeit. Ich kann dieses aktuelle Thema nur kurz anschneiden und möchte im Prinzip nur die folgenden Bemerkungen machen. Erstens, wichtiger als viele Einzelregelungen ist die richtige Besetzung der Organträger. Sowohl was ihre professionellen Qualitäten, ihre allgemeinen Geschäftserfahrungen als auch ihren Charakter betrifft. Zu viele Einzelregelungen können der Verschiedenartigkeit der Unternehmen nicht Rechnung tragen. Nehmen Sie Mittelständler oder Firmen, die eine breite Publikumsgesellschaft darstellen oder in den Händen von Familienmitgliedern sind. Völlig unterschiedliche Situationen mit völlig unterschiedlichen richtigen Dingen in der Corporate Governance. Das muss sie völlig unterschiedlich geregelt. Deshalb bin ich also nicht für allzu viele Regeln, sondern mehr darauf, dass man die richtigen Leute da einsetzt. Zweitens, tendenziell scheint mir eine gewisse Stärkung der Aufsichtsräte, die besonders bei der deutschen Gesetzgebung sinnvoll zu sein. In Deutschland kann ja, wenn keine Geschäftsordnung da ist, ein Vorstand kann ein Unternehmen mit ein paar Milliarden kaufen, nicht? Wird halt nur gehindert durch Betriebsräte und alle möglichen anderen Dinge. Aber vom Gesetz her ist der deutsche Vorstand relativ unabhängig. Das geht vermutlich zu weit im Interesse der Aktionäre, im Interesse eines Verwaltungsrates, der da auch mitreden sollte. Also ich halte eine sinnvoll in Richtung Strategiebegleitung und Zustimmung zu wichtigen Entscheidungen den Aufsichtsrat mit reinzunehmen. Besonders wichtig scheint mir zu sein, dass der Aufsichtsrat Entscheidungen und Maßnahmen prüft im Hinblick auf ihren langfristigen Nutzen bzw. Kritik übt, wenn die Vorstände aufgrund der Pressures vom Wettbewerb oder von den Finanzmärkten zu kurzfristig handeln. Die Aufsichtsräte stehen ein bisschen weiter weg. Die müssen darauf besonders achten, wenn die armen Kerle, die in der Verantwortung sind, da aus irgendwelchen Gründen zu kurzfristig handeln. Zum Thema langfristiges Marketing und Kommunikationspolitik. Bei einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftspolitik muss Marketing ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik sein. Für Unternehmen, die etwas an den Endverbraucher verkaufen, gilt das eigentlich schon immer. Jedenfalls lange bevor das Wort Marketing zum Begriff wurde und zumindest seit wir es mit Massenmärkten zu tun haben. Vor allem hat sich die Erkenntnis nun in allen Unternehmen mehr und mehr durchgesetzt, dass letztlich der Konsument, der Kunde entscheidet, was produziert und angeboten werden muss und was Erfolg hat. Ich kann im Rahmen der heutigen Ausführungen auf die einzelnen Aspekte des Marketings nicht detailliert eingehen. Ich möchte aber bei dem zum Teil vorhandenen pseudo-intellektuellen Marketinggerede und dem vielen Wind, der da erzeugt wird, doch darauf hinweisen, dass es beim Marketing letztlich um einige Basics geht. Also lasst sich durch dieses Geschwätz nicht zu stark beeindrucken. Nämlich, es geht um Folgendes. Ein marktgerechtes Produkt produzieren, ist zu bewerben und schließlich zu verkaufen. Also lassen wir uns nicht zu viel aufschwatzen. Und zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch Marketing und marktgerechte Preispolitik erfordern auch Bemühungen der Kostenreduktion. Kostenwettbewerb. Kosten dürfen aber nie zu Lasten von Marketinginvestitionen und von Qualität gehen, denn sonst kommt man auf die schiefe Ebene. Zum Marketing gehört ja auch die Werbung. Nur bei der Werbung versteht bekanntlich jeder etwas. Das ist bekannt, nicht? Selbst die Ehefrauen, alle verstehen was von Werbung. Meine Frau sowieso, das ist ja klar. Werbung ist ein integrierter Bestandteil der Marktwirtschaft. Was manche nicht ganz verstehen oder nicht verstehen wollen. Man kann nicht für die Marktwirtschaft und gegen die Werbung sein. Heute sieht man allerdings häufig Werbung, die angeblich kreativ sein soll und Emotionen wecken soll. In Wirklichkeit handelt es sich dabei oft nur um irgendwelche fragwürdigen Gags, die überhaupt nicht dazu beitragen, mehr zu verkaufen. Häufig ist es doch so, dass man gar nicht weiß, worum es geht. Diese Werbung dient vielleicht noch der Profilierung bestimmter Werbeleute, wenn sie sich abends mit ihren Kollegen in den Bistros treffen. Das Schlimme ist, dass sich einzelne Unternehmen diesen Unsinn gefallen lassen, weil sie nichts von der Sache verstehen oder auf jeden Fall modern sein wollen. Generell geht meines Erachtens für gute Werbung, ist das natürlich simpel, sie soll das Produkt und die Marke vorstellen, verständliche Informationen über das Produkt vermitteln, Aufmerksamkeit erregen, das ist in der heutigen Werbeflut wichtig, und Werbedichte, Emotionen mobilisieren, weil der Mensch nicht nur aus Ratio besteht. Und wenn es geht, einen guten, einprägsamen Slogan enthalten, der über eine lange Zeit bei jeder Werbung wiederkehren muss. Nestle, good food, good life. That's all. Wichtig ist, dass man bei jeder Werbung fragt, warum soll ich dieses Produkt jetzt kaufen? Habe ich oft die Leute gefragt. Warum soll jetzt ein Konsument, wenn er das gesehen hat, das Produkt kaufen? Mit anderen Worten, wir brauchen in der Werbung eben mehr Pfingstprediger und weniger Gagproduzenten. Erwähnen möchte ich auch in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Kommunikation heute bekanntlich in viel stärkerem Maße durch die elektronischen, digitalen, interaktiven Medien und so weiter, im Internet, soziale Netzwerke und so weiter beeinflusst und maßgeblich getragen wird. Darauf kann ich heute nicht eingehen, aber wir wissen alle, was da geschieht. Noch ein Wort zur Kommunikationspolitik. Aufgrund der heutigen Kommunikationstechnologien, der Medienwelt, des zunehmenden öffentlichen Interesses am wirtschaftlichen und unternehmerischen Geschehen hat die Kommunikation für die Unternehmen generell an Bedeutung gewonnen. Ein Unternehmen, das diesem Umstand nicht Rechnung trägt und einen Chef hat, der keinerlei Kommunikationsbegabung oder Kommunikationsbereitschaft hat, wird es immer schwerer haben. Kommunikation erfolgt natürlich am besten über den ersten Chef. Die Leute wollen den ersten Chef hören. Das ist leider so. Und das hat dann einfach eine andere Bedeutung, als wenn da irgendwelche Abteilungen kommunizieren. Das Problem damit ist, dass manche Chefs vor lauter Eitelkeit nicht mehr laufen können und diese notwendige Transformation durch die Persönlichkeit im Sinne einer eigenen Eitelkeit ausnutzen und nicht im Sinne eines Menschen, der als Glied in einer Kette steht, für das Unternehmen und das Unternehmen profilieren möchte. Ich meine, dass der sich oft dann automatisch auch profiliert. Ja? Das geht nicht anders, aber man muss den Sinn und den Zweck beherrschen und da sieht man oft sehr genau, wer so ist oder wer so ist. Ich hatte mal einen Chef, ein kluger Mann, der hat gesagt, der Mensch besteht aus der Summe seiner Eitelkeiten abzüglich der Summe seiner Fähigkeiten. Und der Saldo ist in der Regel, nein, umgekehrt, besteht aus der Summe seiner Fähigkeiten abzüglich der Summe seiner Eitelkeiten und der Saldo ist in der Regel negativ. Eine wirksame Kommunikation muss schließlich auch auf den Adressaten abgestimmt sein. Ich sehe oft, dass PR-Abteilung, Kommunikationsabteilung nur ihre eigenen Ideen, ihr eigenes Vokabular am Mann bringen und nicht wissen, dass sie im Moment eine Zeitschrift machen, die bei unseren Mädchen in der Füllerei, in der Fabrik ankommen sollen und interessiert sich daran überhaupt nicht. Also der Adressat, das muss ich wissen und auf den muss ich meine Kommunikation abstimmen. Wir haben da völlig unterschiedliche Zielgruppen. Konsumenten, Kunden, Mitarbeiter, Führungskräfte, Investoren, Aktionäre. Aber natürlich muss man auch wissen, dass beispielsweise Kommunikation an die Investoren und Finanzanalysten durch den Finanzchef auch von den übrigen Gesellschaftsgruppen gelesen wird. Deshalb darf eine Kommunikation nicht ausschließlich auf deren Interessen abgestimmt sein. Und deshalb bin ich auch vorsichtig, wenn die Finanzleute allein kommunizieren, ich habe das in meinem Unternehmen verboten, weil die dann lauter Sachen sagen, wo am nächsten Tag die Gewerkschaften und die Kirchen kommen und sagen, so seid ihr, ja, ungefähr. Also, weil das zu negativen Reaktionen in anderen Gruppen kommt. Bezüglich der Kommunikation wird ja heute von den verschiedensten Interessengruppen mehr Transparenz gefordert. Transparenz ist ja wichtig. Ich habe in diesem Zusammenhang den kategorischen Imperativ von Kant einmal wie folgt abgewandelt. Tue nichts, was nicht morgen in der Zeitung stehen kann. Das heißt nicht, dass ich immer möchte, dass es morgen in der Zeitung steht. Aber wenn es drin steht, kann ich es vertreten. Das war mein Grundsatz. Dann kann man ganz einfach kommunizieren, wenn man sein Unternehmen nach diesen Grundsätzen führt. Ein Wort zum Kapitalmarkt. Aufgrund der heutigen Intensität und Vielfalt des Kapitalmarktes, der Aktionärstrukturen und aller Institutionen, die sich mit dem Kapitalmarkt befassen, spielen die sogenannten Investor Relations eine viel größere Rolle als früher. Generell ist der zunehmende Einfluss von Investoren, Aktionären, einschließlich Institutional Investors und sogenannte Hedgefonds, die sind ja nicht alle Teufel, die Hedgefonds, ist im Prinzip zu begrüßen. Wichtig ist, dass Übertreibungen oder auch fragwürdige Verhaltensweisen einzelner solcher Leute vermieden werden. Was die Aktionärsseite anbelangt, so bin ich klar für Shareholder, die ihre Aktien langfristig halten, aber nicht für Share-Trader. Ich kann keine Politik machen auf so kurzfristige Jojo-Leute. Ich muss Politik machen mit den Aktionären, die langfristig mit mir gehen, habe ich keine Unterschiede in der Politik. Wir wollen beide dasselbe. Bei Betonung der Wertorientierung müssen wir natürlich auch die Frage stellen, und viele, die diese großen Sprüche über Wertorientierung machen, stellen dann nicht die Frage, welche Werte meinen wir denn? Es gibt verschiedene Werte. Das erfordert zunächst eine Rückbesinnung auf die Hauptwurzeln unserer Werte, europäische Geschichte, nämlich die christlich-jüdischen und die griechisch-römischen Entwicklungen. Die haben uns stark beeinflusst. Schließlich kommen wir mit der Entwicklung der Neuzeit und der Renaissance Ergänzungen zu diesen Werten. Ich kann das nur stichwortartig andeuten. Es gibt eine stärkere Betonung der Rationalität. Descartes hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, deswegen bin ich. Die Aufklärung, eine stärkere Betonung der Individualität, der Selbstverwirklichung bis zum Narzissmus heutzutage. Die Französische Revolution mit dem damit verbundenen Ende des Absolutismus und dann schließlich eine stärkere Betonung, ob wir es wollen oder nicht, des Materialismus, diesseitiges Denken, nimmt zu gegenüber Religiosität und Transzendenz. Schon Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Also Nietzsche, nicht ich. Ja. Schließlich erleben wir dann mehr Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten. Aber gleichzeitig, wie wir alle wissen, im letzten Jahrhundert zwei totalitäre Ideologien in diesem Wertgefüge bewegen wir uns also. Und wir müssen als Führungskräfte und Manager darüber etwas wissen darüber, um selbst dann unseren Unternehmen Orientierung geben zu können. Ich glaube nicht, dass langfristig in einem großen Unternehmen ein Mann an der Spitze sein kann, der nur etwas versteht, wie man seine Maschinen verkauft oder sonst etwas. Der kein Interesse für die Allgemeinheit hat, für die allgemeine Entwicklung, für die Menschen, ein breiteres Bildungsspektrum hat. Nur dann kann er seine eigene Aufgabe auch im Interesse oder in den Kontext diese Entwicklung stellen und er selbst wird dann vermutlich auch einen gewissen Beitrag leisten für das, was insgesamt politisch und in der Gesellschaft diskutiert wird. Schließlich gibt es bei der Werteorientierung ständig vier Güter gegeneinander abzuwägen, die von unterschiedlichen Menschen, Gesellschaftsformen und Zeiten unterschiedlich gewichtet und beurteilt werden. Ich meine Liberty, Freiheit, dann Equality, Gleichheit, Efficiency, Effizienz und Community, wie die Engländer sagen, also Solidarität und soziales Verhalten. Je nach Gewichtung dieser vier Aspekte haben wir unterschiedliche gesellschaftspolitische Lösungen. Verfassungen, politische Programme, Gesetzgebungen und schließlich dann auch unterschiedliche wertorientierte Führungssysteme. Im Übrigen kann wertorientierte Führung nicht losgelöst sein von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, von dem jetzigen Meinungsspektrum und auch vom Zeitgeist. Andererseits soll Wertorientierung aber auch nicht nur den Zeitgeist reflektieren, sondern Wertorientierung geht über den jetzigen Zeitgeist hinaus. Irgendwo liegt also Führung immer zwischen der Notwendigkeit der Toleranz, der Akzeptanz vieler Bewegungen und andererseits in der Ausübung von Autorität und Orientierung als Chef. In den modernen entwickelten Gesellschaften, ganz besonders auch in Deutschland, müssen wir uns natürlich auch ständig den Fragen stellen, wie gehen wir mit Mitbestimmung, mit Mitwirkung der Arbeitnehmer, mit deren Rechten und so weiter um. An der heutigen Gesetzeslage in Deutschland ist sicher manches auszusetzen. Auch wenn wir unbestritten der Meinung sind, dass Betriebsräte und andere Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer sowie Arbeitnehmerorganisationen wie Gewerkschaften ein fester Bestandteil einer modernen Gesellschaft sein müssen und insgesamt auch nützlich sind. Wir haben nur in Deutschland in all diesen Fragen, aus bestimmten Gründen, wer die Geschichte kennt, übertrieben. Da kamen dann machtpolitische Gesichtspunkte rein, die mit dem nichts zu tun haben. Deswegen übertreiben wir da ein bisschen und sind deswegen da Weltmeister gegenüber allen anderen. Aber das Thema selbst bejahe ich. Zum Thema Wertorientierung und ethisches Verhalten zitiere ich auch oft Max Weber. Der hat nämlich unterschieden zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Wenn einer nicht an der Spritze ist, kann er den ganzen Tag fundamental alle Gesinnungen zum Besten geben. Wenn einer in der Verantwortung ist, muss er abwägen zwischen verschiedenen Werten, Dingen und so weiter. Also das ist einer der klügsten Sätze, die diese Philosophen gesagt haben, unterscheiden zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Ich komme zum Schluss. Erstens, wertorientierte Führung im wohlverstandenen Sinne ist langfristig auf ein Unternehmen erfolgreich, weil eine solche Führung ein besseres Betriebsklima, mehr Sicherheit und Vertrauen und mehr Motivation schafft, mit der damit verbundenen auch höhere Leistungsbereitschaft. Auch nach außen dient werteorientierte Führung dem Unternehmen, weil das Unternehmen in der Gesellschaft und in der Publizität dank eines besseren Images ein größeres Ansehen hat und besser anerkannt wird. Und dies ist heute ein wichtiger Erfolgsfaktor geworden, besonders nachdem Kunden und Verbraucher immer mehr wissen wollen, woher die Ware oder die Leistung kommt. Zweitens, Werte sind nicht gleich Werte. Wir müssen immer eine Auswahl treffen, die unseren Vorstellungen entspricht, aber sich nicht völlig vom Zeitgeist abhebt. Drittens, keiner kann mit Werten führen, die er nicht selbst verkörpert. Keiner kann mit Werten führen, die er nicht selbst verkörpert. Wenn das nur eine PR-Abteilung macht, das funktioniert nicht. In diesem Zusammenhang komme ich meine Ausführungen zurück über Führungseigenschaften. Viertens, Mut zum langfristigen Denken und Handeln ist in einer Zeit umso wichtiger, wo der Wettbewerb oder manchmal auch der Finanzmarkt zur Kurzfristigkeit drängt. Nachhaltigkeit muss oberstes Gebot sein, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Wir dürfen nicht nur eine Schlacht, wir müssen den Krieg gewinnen. Fünftens, entscheidend ist und bleibt, und damit möchte ich schließen, die Qualität der Führungskräfte. Im Hinblick auf deren Professionalität, deren Persönlichkeit, deren Charakter und deren Engagement. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht zu sehr auf die Professionalität geachtet und zu wenig auf den Charakter. Und langfristig, ob das gut läuft oder nicht, ist der Charakter von diesen Leuten entscheidend. Wir können keine Leute an der Spitze haben, die keinen Charakter, keine Integrität und keine Persönlichkeit sind. Da haben wir viel zu sehr gesündigt und haben uns nach den Checklisten der Personalabteilung gerichtet. Wir müssen auch wissen, dass Marktwirtschaft Wettbewerb bedeutet. Und zum Wettbewerb gehört eben auch ein gewisser Kampfgeist. Schon Brecht hat deshalb gesagt, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Meine Damen und Herren, wir sind ja hier im Dornier-Museum, Herr Borat. Schön, wunderbar. Natürlich ist es schön, Museen zu haben, alles das betreiben, Kultur und so weiter. Wir müssen aber aufpassen. Manche Leute sagen ja schon, wir sind im musealen Zeitalter, nicht? Und das führt natürlich nicht in die Zukunft. Also wir müssen unsere Interesse, unsere Nostalgie, unsere Wertschätzung der Vergangenheit, die auch wichtig ist für die Zukunft, nebenbei bemerkt, müssen wir doch verbinden und müssen wieder mehr in die Zukunft schauen und diese Zukunft gewinnen. So wie ein Dornier es seinerzeit getan hat. Ich danke Ihnen.